Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, unserem Podcast für weibliche Vorbilder von früher und heute. Von Ada Lovelace bis Zaha Hadid, von Beate Use bis Mutter Teresa. An meiner Seite die wunderbare, die großartige, die fröhliche Kim Seidler. Hallo, liebe Kim.
Hallo, liebe Katrin. Mir geht's heute extrem gut, weil wir nämlich heute eine ganz besondere Gästin haben, die ebenfalls mein Vorbild ist. Und das ist die wunderbare, die großartige, die ein perfektes Vorbild, die Simone Menne. Hallo Simone Menne.
Hallo, aber die Hürde ist jetzt wirklich hoch. Also zwischen Beate Use, Ada Lovelace, Mutter Teresa und dann auch noch ein Vorbild. Ich bin sehr gespannt, was ich da bieten kann.
Ja, Simone, magst du uns, ist das du in Ordnung?
Absolut, natürlich.
Magst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Also ich kann einmal anteasern, du bist eine Multi-Aufsichtsrätin von Henkel über BMW, Deutsche Post, DHL. Du bist die Präsidentin der The American Chamber of Commerce in Germany. Aktuell sitzt du über deiner eigenen Galerie in Kiel und du kannst so viel. Erzähl du lieber von dir selbst.
Es ist gar nicht so einfach. Also ich denke, wichtig ist vielleicht auch, ich bin Kielerin und deswegen sitze ich jetzt auch in Kiel nach sehr langer Zeit, die ich woanders verbracht habe, in vielen unterschiedlichen Ländern, bin ich wieder zurück nach Kiel gezogen. Ich bin von der Ausbildung her, habe ich eine Lehre gemacht, weil ich nach dem Abitur gesagt habe, okay, Studium ist jetzt gar nichts für mich. Also ich bin eher hands-on. Hab dann aber doch studiert und bin dann nach dem Studium ganz schnell weg aus Kiel nach Frankfurt und bin dann nach 3 Jahren bei einer amerikanischen Firma ganz schnell bei der Lufthansa gelandet. Und Lufthansa war natürlich ein Traum, also Internationalität, die Marke, die Fliegerei, es ist es ja immer noch, es ist immer noch ein Zauber drin, aber 1989, da habe ich da angefangen, war der Zauber noch um einiges größer. Und da habe ich dann 27 Jahre verbracht an sehr unterschiedlichen Orten. Ja, also es ist wirklich heutzutage kaum noch vorstellbar. Ne? Also ich habe dann auch arbeiten dürfen in Lagos, in Nigeria und in London und in Paris und in England, auch in den Midlands, in Hamburg, in Frankfurt. Das Schöne bei so einem Konzern ist, man kriegt halt viel geboten und gleichzeitig bleibt man immer in Anführungsstrichen in der Familie. Und ja, ich hatte, das ist typisch Frau, wenn ich jetzt sage, ich hatte großes Glück. Nein, ich war auch gut, aber ich hatte auch Glück. Und tatsächlich hat mich damals der Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Weber zur ersten Finanzvorständin im DAX gemacht. Das war natürlich ganz herausragend. Aber natürlich auch etwas, wo ich schon gedacht habe, ups, schaffe ich das? Und ja, dann habe ich den Job ein paar Jahre gemacht, bin dann nochmal in eine andere Firma, um auszuprobieren, ob ich auch was anderes kann. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Ja. Also da war ich nur 2,5 Jahre bei Böhringer Ingelheim. Und danach bin ich dann Aufsichtsrätin geworden. Da bin ich nicht so fremdbestimmt und kann selber ein bisschen mehr entscheiden, was ich wann tun will. Und das kann ich eben dann auch gut verbinden mit einem Ehrenamt, was die American Chamber of Commerce ist, wo es um die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen hauptsächlich geht, die wir da fördern wollen. Und Ja, dann auch noch eine Galerie
Das sind
macht.
wirklich beeindruckende Stationen und die erste Frau, das haben wir gar nicht angeteasert, ne? Das wollten wir dich erzählen lassen, überhaupt in einem DAX-Vorstand, das ist schon mal ziemlich beeindruckend. Wir picken uns da gleich so ein paar Stationen noch mal raus, gehen da noch mal auch näher drauf ein, auch was eigentlich eine Aufsichtsrätin so macht oder ein Aufsichtsrat. Was uns auch immer interessiert bei den Frauen, die wir vorstellen oder die wir auch zu Gast haben durften und die uns ihre Zeit geschenkt hat, ist die Frage nach der Kindheit. Ne? Wie sind diese Frauen aufgewachsen? Ich habe in einem Podcast gehört, dass du eigentlich Kunst und auch Design studieren wolltest, dass der dann später zu deinem Hobby eher wurde. Und dein Vater dann gesagt hat, geh doch lieber einen sicheren Weg und das andere kann ein wunderbares Hobby sein. Was wolltest du denn als Kind werden? Also das kam bestimmt später, der Wunsch mit Design und Kunst, aber was war da so dein Gedankengang, ne? Und wie haben dich deine Eltern da auch geprägt? Erzähl ein bisschen.
Also ganz wichtig ist, dass ich riesiges Glück habe, dass meine Eltern, meine ganze Familie mich wirklich sehr, sehr selbstbewusst gemacht hat. Und das ist ein Glück, weil man das schon als Kind mitbekommt. Ich kenne auch Menschen, wo das Elternhaus dann eher immer das Kind in Frage stellt und ihm nichts zutraut. Und das wirkt das ganze Leben. Bei mir war es umgedreht. Ich war also die allererste in der Familie, das erste Kind meiner Eltern, auch das einzige, die erste Enkeltochter bei beiden Großelternpaaren, die erste Nichte von allen oder ne, also das, und alle haben mich wie ein Wundertier auf Händen getragen und mir alles zugetraut. Und je mehr man einem zutraut, desto mehr schafft man dann auch, nicht? Und das hat sich über den Kindergarten in die Schule übertragen. Was wollte ich werden? Auch alles mal, nicht? Tierärztin und also eigentlich eher weniger Naturwissenschaft. Und auch da habe ich mich schon mal geoutet. Ich war wirklich nie so richtig gut in Mathe. Es schließt sich nicht aus. Also man kann Finanzvorständin sein und nicht die Überfliegerin in Mathe. Also erst Tierärztin und dann kam das Thema Kunst. Also weil ich gesagt habe, ich würde gern vielleicht eine Goldschmiedelehre machen oder eine Fotografielehre. Und mein Vater, der selber auch künstlerisch gearbeitet hat, aber Industriemeister war, hat gesagt, da kannst du immer noch einen Beruf draus machen, mach erstmal was Vernünftiges. Und ich glaube, es war ein guter Rat. Und deswegen habe ich angefangen, beim Steuerberater zu studieren. Da bin ich sozusagen in die Fußstapfen meiner Mutter getreten. Meine Mutter hat immer gearbeitet. Ich denke, das war auch ganz, ganz wichtig für mich als Vorbild. Und sie hatte halt eine Steuerberaterlehre gemacht und da habe ich dann was Ähnliches gemacht.
Wer waren denn damals so deine Vorbilder? Hattest du Vorbilder, ob das jetzt Karrierevorbilder waren oder auch in der Kunst, ne? Irgendjemand, zu dem du aufgeschaut hast und gesagt hast, so möchte ich auch mal sein oder das finde ich toll und dem so nachgeeifert oder hast du da so bist du deinen Weg gegangen? Ich meine, beides schließt sich ja nicht aus.
Ja, aber ich hatte, also jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass ich wirklich so gesagt habe, das wäre ein Vorbild für mich gewesen. Sicher waren die Frauen in unserer Familie ein Vorbild, nicht? Also ich hatte zwei Großmütter, die halt im Krieg alleine waren und ihre Familie durchbringen mussten. Und meine Mutter, die immer gearbeitet hat, also schon sehr selbstbewusste Frauen. Und am ehesten, denke ich, wären das meine Vorbilder. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendeine Künstlerin oder Autorin oder sowas war. Später sicher mal dann Gräfin Dönhoff oder auch Politikerin, also Frau Hambrücher beispielsweise, also Frauen, die stark für ihre Werte eingetreten sind. Aber das kam eher später, so vielleicht Ende der Schule oder während des Studiums.
Ja, und wir kommen ja nachher auch noch mal kurz auf den Podcast zu sprechen, aber da hast du ja auch mit einigen tollen Frauen sprechen dürfen. Und es ist auch immer unfair zu fragen, ne, wer da ja jetzt besonders in Erinnerung geblieben ist. Aber wir können jetzt schon mal diesen Podcast sehr empfehlen, weil da sind unglaublich tolle Frauen, die in Führungspositionen arbeiten oder auf anderem Wege etwas ganz, ganz Tolles geschafft haben. Aber ja, das schon mal als kleiner Teaser. Kim, du hast auch noch ein paar Fragen.
Ich glaube, man muss, wenn wir jetzt so teasern, sagen, dass es Stern die Boss ist und also Macht ist weiblich, kommt dann ja noch der Untertitel dazu.
Ja.
Und hört euch den auf jeden Fall an. Aber genau, ich würde gerne dich ein bisschen zu deiner Karriere befragen. Und du hast uns ja durch die Station schon durchgeführt. Was hat dir bei welcher Station am meisten Freude bereitet und was hat dir aber auch das meiste abverlangt?
Also die meiste Freude kam auf jeder Station immer durch die Mitarbeiter. Mhm. Also meine Motivation habe ich wirklich immer durch Mitarbeiter bekommen, die gesagt haben, es macht Spaß mit dir zu arbeiten oder aber auch, dass wir wissen jetzt, worum es geht oder ja, also so ein Feedback zu bekommen und zu merken, die Mitarbeiter sind motiviert. Das war immer ganz, hat mir immer ganz, ganz viel gebracht. Ich habe auch gerne Dinge gestaltet und verändert, also auch durchaus gerne Projektarbeit gemacht. Was hat mir am meisten abverlangt? Ja, da gab es unterschiedliche Sachen. Also einmal habe ich ein Projekt gemacht, was nicht funktioniert hat, ein IT-Projekt. Und daraufhin wurde ich auch, habe ich sozusagen den Job verloren und bin auch eine Ebene nach unten gefallen. Das war sicher super hart. Das zweite war, ich musste, wir haben beschlossen, also das, wir haben im Vorstand beschlossen, einen Betrieb, den ich selber ausgegründet hatte, wo ich Geschäftsführerin gewesen war und wo ich den Mitarbeitern sehr viel Hoffnung gemacht habe, wie gut das laufen wird, den habe ich dann, als ich Vorständin wurde, zumachen müssen oder entschieden zuzumachen. Also, und das war natürlich hart, weil die Mitarbeiter mir das sehr, sehr übel genommen haben. Und das Dritte war das sicher mit das Schlimmste, war der Selbstmord des Co-Piloten von Germanwings, wo wir natürlich Tote zu beklagen hatten. Das ist das Schlimme, was bei einer Airline, das Schlimmste, was einer Airline passieren kann. Mhm. Und wo ich persönlich, aber jeder andere Vorstand auch, dann auch mit Angehörigen gearbeitet haben. Das war sicher das Allerschlimmste.
Was macht man dann, ne? Oder was hast du dann gemacht? Was hat dir dann geholfen? Hattest du, also ich habe bei der erste Punkt, ne, das IT-Projekt, da hat man dich dann nach Paris versetzt und dann hast du gedacht, okay, wenigstens Paris, das ist doch auch irgendwie ein Geschenk, mal ins Ausland zu gehen. Aber insbesondere bei den beiden anderen, ein Versprechen zu machen und das dann brechen zu müssen und diese Krisensituation mit dem deutschen Germanwings-Piloten, was hat dir da geholfen? Was hast du gemacht dann, um da rauszukommen und auch eine Stärke damit zu nehmen?
Ja, der positive Punkt war bei der Schließung der Firma in Norderstedt, dass wir uns schon sehr viel Gedanken gemacht haben und dass es eigentlich klar war, dass wir für die Zukunft der gesamten Firma viel Geld sparen müssen und es sehr, sehr eindeutig war, dass das, was wir dort noch als Betrieb hatten, einfach zu teuer war, wenn man das verglichen hat mit anderen Fluggesellschaften. Und von daher war uns im Gesamtvorstand klar, dass wir es tun müssen und ich wusste es auch und dann muss man tatsächlich sachlich denken und für das Gesamte denken und es durchstehen und das Emotionale dann wirklich durchstehen und das Kreuz bereit machen und sagen, okay, ich weiß, warum ich das tue, nicht? Das ist nichtsdestotrotz ganz, ganz schwer, aber wenn man wirklich weiß, dass es richtig ist, dann geht es auch. Und das war in der Hinsicht natürlich bei dem Absturz noch einfacher in dem Sinne, dass ganz klar war, wir müssen als Vorstände für unsere Mitarbeiter und auch für die Angehörigen da sein Und da müssen wir auch Stärke zeigen. Also da müssen wir auch zeigen, wir schaffen das, dass wir erstens als unsere Passagiere nicht verlieren, dass wir zweitens den Angehörigen Halt geben. Wir versuchen, an der Absturzstelle eine Gedenkstelle zu machen. Wir begleiten die Angehörigen auf den Flügen dorthin. Die schwierigen Momente sind dann hinterher, nicht? Aber nicht währenddessen, weil währenddessen hat man die Kraft, weil man weiß, ich brauche diese Kraft für die Mitarbeiter und für die Angehörigen.
Und wie tankst du deine Kraft auf? Also gibt es etwas, was dir diesen Druck und diesen Stress, dieses Negative wegnimmt oder erleichtert?
Also ganz viel hilft mir Musik. Also auch sonst in Stresssituationen. Ich hatte verschiedene Playlisten. Also eine habe ich immer gespielt, wenn ich super sauer auf irgendwelche Chefs war, wo ich dann so wirklich so
Heavy Metal.
Ja, teilweise. Aber es gibt auch bei My Fair Lady Just You Wait, Henry Higgins, Just You Wait. You'll be sorry, but the tears will be too late. Also das ist wirklich herrlich. Da wird er irgendwann sogar an die Wand gestellt. Also so, solche Sachen mit laut mitsingen oder auch Brecht hat funktioniert, Seeräuber Jenny. Mhm. Und manchmal natürlich auch eher beschwingendere Sachen oder Klassik. Mhm. Das war immer eine große Hilfe. Und wenn ich Zeit habe, habe ich auch immer gezeichnet. Also weil man da, da jedenfalls, vollständig abschalte. Nicht? Da denkt man einfach überhaupt nicht, da nimmt man nichts mit und denkt nicht nebenher. Sondern da konzentriere ich mich voll auf das, was ich da gerade zeichnen will. Manche können das beim Joggen, bei mir funktioniert es beim Joggen nicht. Also beim Joggen kriege ich nie den Flow, da denke ich immer noch weiter. Aber beim Zeichnen funktioniert es.
Da hat man so diesen Flow, ne? Da ist man dann voll drin und konzentriert. Genau. Und ich habe gehört, dass du gerne Vögel zeichnest. Schräge Vögel. Ja. Was ist mit schrägen Vögeln gemeint?
Ja, es sind meist sehr, sehr hässliche Vögel. Und ich kann keine Katzen und ich kann keine Hunde, muss ich mich leider outen. Vögel sind einfacher wegen des Schnabels. Ich kann ganz gut Augen und meistens haben die Vögel dann irgendwelche seltsamen Federn und Warzen und krumme Schnäbel und sind trotzdem sympathisch.
Und sie musizieren auch übrigens.
Sie musizieren auch, ja.
Nicht alle. Der Eichelhäher, der musiziert nicht so. Der sieht nur schön aus.
Ne? Wir haben ein Zitat von dir. Ich bin neugierig und liebe die Vielfalt, die ich derzeit in meinen Aufsichtsratmandaten erfahre. Was können sich unsere ZuhörerInnen denn unter dem Job als Aufsichtsrätin vorstellen?
Ja, gut. Eine Aufsichtsrätin ist zunächst mal tatsächlich in Deutschland ein Kontrollorgan. Also das ist auch gesetzlich geregelt und man hat auch eine persönliche Haftung, also mit dem Privatvermögen, dass man sicherstellt, dass in der Firma, wo man Aufsicht führt, tatsächlich auch alles ordnungsgemäß läuft. Bei mir betrifft das dann insbesondere das Thema Finanzen. Also wir reden mit dem Wirtschaftsprüfer und schauen uns Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen an, aber auch sowas wie das Risikomanagement. Das heißt, wie stellt die Firma fest, was Risiken sind, wie sind diese Risiken bewertet und was tut die Firma, um diese Risiken möglichst abzumildern. Das kann eine Versicherung sein, das können aber auch bestimmte Maßnahmen sein. Also das sind so verschiedene Punkte, die man abarbeiten muss, um sicherzustellen, dass die Systeme funktionieren und dass alles, was nach draußen an Zahlen gelangt, aber auch erzählt wird, auch richtig ist. Wenn man ganz normales Mitglied in einem Aufsichtsrat ist, sind das in Anführungsstrichen nur 4 Sitzungen im Jahr. Es gibt aber auch noch Ausschüsse, die so vorbereiten. Ich bin in allen Aufsichtsräten auch noch im Finanz- und Prüfungsausschuss. Und da geht man nochmal speziell in Ausschusssitzungen, die mehr als 4-mal im Jahr sind, normalerweise auch noch durch Quartalsberichte, durch das Thema Wirtschaftsprüfer. Man bekommt vor einer Sitzung so 300 Seiten zu lesen und muss sich dann natürlich vorbereiten. Die Sitzungen sind unterschiedlich lang, von 2 Stunden bis zu einem Tag. Und man muss sich natürlich auch weiterbilden. Das heißt, darüber, was tut sich jetzt an Gesetzesänderungen. Momentan passiert ja ganz viel beim Thema Nachhaltigkeit. Also was gibt es an Berichterstattung zum Thema Klima oder zum Thema Soziales? Also da muss man auf dem Laufenden sein und dementsprechend auch in den Aufsichtsratssitzungen natürlich den Vorstand auch danach befragen. Ich bin in Deutschland und in Amerika in Aufsichtsräten. Amerika ist ein bisschen anders als Deutschland. In Deutschland gibt es einen Aufsichtsrat und einen Vorstand. Der Vorstand macht das operative Geschäft. Da darf sich der Aufsichtsrat gar nicht reinmischen. Das heißt, der Aufsichtsrat sitzt wirklich da drüber und kontrolliert und macht das Thema Strategie, aber keine operativen Sachen im Sinne von, wie produzieren wir jetzt eigentlich. In den USA ist es ein bisschen anders. Da gibt es sozusagen sogenannte Non-Executive Directors, sowas bin ich dann. Das heißt, da ist man zwar nicht in der Exekutive, in der Durchführung täglich dabei, bespricht aber durchaus auch solche Themen. Das heißt, da ist man im Normalfall als Board of Director näher dran am Geschäft.
Und kriegt man dafür Geld? Also ist das in Ehrenamt oder
ja,
da
ja,
ist
ja.
keine...
Nein, dafür kriegt man Geld. Also das wäre ja noch schöner. Jedenfalls, wenn es eine normale...
Schlimm, also stell dir vor, mit deinem Privatvermögen haftend und du kriegst kein Geld dafür.
Ja, das wäre tatsächlich ein Ding. Also nein, man kriegt Geld sehr unterschiedlich. Also ich in Deutschland, wenn man so im DAX ist, ist es so zwischen 100 und 200.000, denke ich. Und wenn man Aufsichtsratsvorsitzender oder Vorsitzende wäre, gibt es dann entsprechend nochmal zusätzlich für diese Position. Also das ist nicht wenig Geld. Also da kann man schon sagen, okay, viermal im Jahr treffen und dann 100.000 bekommen. Aber da ist natürlich das ganze Thema Vorbereitung, Schulung, Haftung soll damit abgedeckt sein.
Wie ist denn so die Frauenquote in den Aufsichtsräten, in denen du bist? Weil da ist ja zumindest schon mal ein bisschen mehr los, was die Frauenquote angeht, als in Vorständen. Da geht es jetzt auch gerade ein bisschen nach oben, ja auch bedingt durch das Gesetz. Mhm. Aber wie ist das bei denen, in denen du bist?
Also die, in denen ich bin, das sind alles welche, die gesetzlich auch vorgeschrieben eine Quote haben. Und die Quote ist 30%. Das gibt es seit 2013, glaube ich, ne? Eine Quote für Aufsichtsrätinnen. Und das ist in Deutschland ja so, da sind auch noch die Arbeitnehmervertreter dabei. Da ist es manchmal sogar paritätisch. Ne? Also von den Gewerkschaften wird die Gewerkschaftsbank wird auch häufig paritätisch besetzt. Also ist der Prozentsatz an Frauen in den Aufsichtsräten mindestens 30%. Und, und der Wunsch war ja, dass das in Vorständen auch passiert. Und da ist ja seit Jahren nichts passiert, obwohl es eine freiwillige Selbstverpflichtung gab und deswegen im letzten Jahr nochmal die Quoteneinführung auch für Vorständinnen. Und das ist aber eigentlich keine Quote, das muss man mal auch ganz offen sagen. Es sagt nur, wenn es mehr als 3 Vorstände gibt, muss mindestens eine Frau dabei sein. Wenn es 10 Vorstände sind, reicht aber auch eine Frau. Also es ist keine Quote. Und es ist natürlich auch nicht unbedingt, was man immer sagt, so die kritische Minderheit. Ne? Also eigentlich müssten 30% da sein, damit man überhaupt gehört wird. Da ist noch einiges zu tun, auch wenn jetzt gerade gemeldet wurde, in Deutschland haben wir einen Höchststand. Der Höchststand ist 18%. In USA ist es 31%. Ja. Nicht? Also ja. Da haben wir noch ein bisschen. Ja.
Und wir sind Schlusslicht, wenn man sich auch EU-weit das anguckt. Ne?
Ja, da sind wir ziemlich schlecht, ja. Da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben.
Auch was überhaupt ein CEO angeht, ne? Also da sagtest du ja auch, ich meine, einmal im Vorstand zu sein, ist ja schön. So, du warst die erste in Vorständin in einem
Finanzvorstand. Ja.
Genau. Und es hat ein bisschen länger gedauert, bis überhaupt in Deutschland mal eine Frau CEO wurde.
Belén Garijo.
Von Merck, ne?
Ja, genau. Das ist Pharma. Belén Garijo seit letztem Jahr. Davor gab es ja mal so ein Führungsteam bei SAP, genau. Aber das war
Jennifer Morgan,
aber das hat ja leider nicht lange gedauert und jetzt haben wir eben eine einzige Frau zum ersten Mal und das seit letztem Jahr, also da ist wirklich auch noch ganz viel Luft nach oben.
Im Jahr 2021,
ja,
ne?
Ja.
Also, okay.
Hattest du Mentore, Mentorinnen oder Coaches?
Also während meiner Laufbahn, bis ich Finanzvorständin wurde, eigentlich nicht so geplant, also im Sinne, wie man es heute hat, ja, also dass man sich so richtig trifft und dann Gespräche führt. Aber sicher, dadurch, dass ich so lange bei Lufthansa war, hatte ich viele ein tolles Netzwerk und konnte auf verschiedene Führungskräfte dann auch zugehen und mich mit denen austauschen, abhängig von der Situation. Und letztendlich war natürlich Jürgen Weber, der mich dann zur Finanzvorständin gemacht hat, ein Mentor von mir, dass er sich überhaupt getraut hat, diesen Schritt zu gehen. Das war bei Lufthansa durchaus nicht selbstverständlich. Und ich habe ein paar Kollegen rechts überholt, also die eigentlich, sag ich mal, von der Hierarchie her näher dran waren. Also er war ganz sicher ein Mentor und er hat mir damals dann aber auch empfohlen, für diese Übernahme der Finanzvorständin dann auch eine Coach mir zu nehmen, um dann zu besprechen, wie geht man eigentlich in Vorstandssitzungen mit kritischen Situationen um, wenn man Stress im Team hat oder solche Sachen. Und das war sehr, sehr hilfreich.
Hast du, wie hast du genetzwerkt? Also was würdest du jetzt unseren ZuhörerInnen mitgeben, wie man netzwerken sollte?
Ja, also ich netzwerke instinktiv und ich denke, man muss nicht unbedingt reine Frauennetzwerke suchen. Ja, also Netzwerk ist ein Netzwerk mit Kolleginnen und Kollegen, wo man sagt, mit denen kann ich mich gut austauschen. Die sind vielleicht sogar ein bisschen anders als ich. Die geben mir Anregungen, also auch da was Diverses suchen, weil ich kenne auch Frauennetzwerke, wo, jetzt ist mal ganz böse gesagt, aber wo man dann abends beim Prosecco lamentiert, wie böse der Chef ist und warum man es, und nur deswegen hat man es nicht geschafft. Ja, also da begeben sich Frauen dann in Opferrollen kollektiv und solche Netzwerke sollte man unbedingt meiden. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Netzwerke mit Frauen, die auch sehr hilfreich sind, weil es bestimmte Situationen gibt, in die kommen nur Frauen. Ja? Ob das nun sexistische Bemerkungen sind, wo ich schon von meinen Mentees einiges gehört habe, was da immer noch heutzutage abgeht. Wenn ich jetzt mal denke, die Vorständinnen, die es derzeit in Deutschland gibt, das kann man natürlich auch nicht mit jedem austauschen, wie man sich da gerade fühlt, wenn man da ganz oben im DAX im Vorstand sitzt und die Kollegen gerade irgendwie nicht leiden mag. Das kann man nur in einem sehr engen Vertrautenkreis machen und da kann man dann durchaus ein Frauennetzwerk suchen. Das heißt, man muss sich schon darüber Gedanken machen, wofür möchte ich gerne ein Netzwerk? Möchte es sich für Aufstieg, für Karriere? Möchte ich es, um mich fachlich auszutauschen? Möchte ich es aber vielleicht auch, um ganz andere Anregungen zu kriegen? Ich habe auch mal einer Kollegin empfohlen, vielleicht auch mal zum Beispiel in ein Kuratorium vom Museum zu gehen, weil da treffe ich ganz andere Leute, kriege aber Anregungen, die vielleicht sogar dann für meinen Job gut sind und lerne was über andere Unternehmen, aber auch über Kunstbetrieb kennen. Also auch das kann hilfreich sein. Also man muss sich auch selber Gedanken machen, wofür möchte ich ein Netzwerk haben.
Wie sieht es denn um die weibliche Solidarität aus? Ja. Also, weil wir nun da so häufig auch drüber sprechen, auch Kim und ich, ne? Ich habe diese Erfahrung wenig gemacht, dass da so diese sprichwörtliche Stutenbissigkeit herrscht. Aber du hast ja auch mit Caroline Kebekus gesprochen und die hat ja auch dieses Buch geschrieben, es kann nur eine geben, und dieses Gefühl, ich muss mich jetzt da gegen andere Frauen durchsetzen, damit ich da nach oben komme, anstatt einfach diese Bünde zu schließen. Wie war das bei dir?
Ja, wir waren verhältnismäßig wenig lange Zeit im Konzern. Das heißt, wir waren so immer 10 Frauen über den Konzern verteilt, die auf Hauptabteilungsebene waren. Das war wenig Konkurrenz, aber auch wenig Mitnehmen, also auch wenig Unterhaken, sondern jede spielte für sich sozusagen. Ich habe tatsächlich von einer meiner Mentees kürzlich gehört, dass sie ganz schreckliche Sachen gerade erlebt, bei gerade auch Berufsanfängerinnen, wo sich junge Frauen anscheinend denken, um sich zu beweisen, müssen sie besonders aggressiv auftreten, auch gegenüber Kolleginnen. was extrem schade ist, also weil ich wirklich die Erfahrung gemacht habe, man kommt immer weiter mit Kooperation und man kann, der 1 plus 1 ist dann immer mehr als 2. Also das hilft gar nicht. Es gibt auch so ein Bienenkönigin-Syndrom, also wenn Frauen einzigartig an bestimmten Positionen sind, diese natürlich auch genießen, weil man besonders behandelt wird und dann sagen, oder bin ich ja ganz gerne alleine. Aber ich glaube, das hat sich alles maßgeblich geändert. Also was ich derzeit feststelle, ist wirklich, dass Frauen anfragen, kennst du jemanden, der Lust hätte, wenn man jetzt jemanden empfehlen möchte. Also das hat sich, glaube ich, schon geändert und da haben Frauen Gott sei Dank begriffen, dass Kooperation viel weiter hilft, als sich zu bekämpfen. Aber Frauen sind nicht die besseren Menschen, das ist auch Fakt.
Wie ist das mit der Erfahrung, was Männer, Frauen und unterschiedlicher Behandlung angeht, ne? Also inwiefern hast du da vielleicht die Erfahrung gemacht, ich muss als Frau mehr liefern, besser sein, oder hattest du dieses Gefühl gar nicht? Wie war das bei dir?
Ich hatte zum Beispiel eine Gelegenheit, da hatte ich ein Projekt gemacht und ist auch sehr erfolgreich. Und dann gab es die Besetzung von 2 Geschäftsführern und eine kaufmännische Geschäftsführung. Und da wurde tatsächlich ein Kollege zum Vorstellungsgespräch eingeladen, der eine ähnliche Laufbahn hatte wie ich, wo ich wirklich im Personalbereich gesagt habe, also wenn ihr mich hier jetzt nicht nehmt, dann bin ich weg. Ja? Und die haben tatsächlich nicht an mich gedacht. Ja? Also da ist wirklich das Stereotyp, hat da voll zugeschlagen. Und man muss aufpassen, also ich habe jetzt auch gerade wieder einer Frau empfohlen, gerade wenn man in Doppelspitzen in Projekten ist, dann läuft das Stereotyp, dass alle zunächst mal denken, eigentlich ist der Mann im Lead. Das heißt, da muss man aufpassen, dass man auch eine gleichberechtigte Rolle in den Präsentationen hat und im Zweifelsfall auch vielleicht die Punkte auch bringt, die eher in Richtung, wie ich steuere das hier, ja, gehe, weil man muss dann manchmal sogar übersteuern. Und sowas habe ich sicher auch erlebt, nicht? Und,
stimmt.
Und natürlich war das zunächst mal so, als ich Vorständin wurde, dass da auch schon ganz andere Fragen gestellt wurden, also genau wie es bei auch den Frauen in der Politik passiert, ja, also und mir wurde zumindest nicht gefragt, was ich denn mit meinen Kindern mache, weil ich keine habe, aber diese typischen Fragen, kann die das wirklich, ist sie selbstbewusst genug, ist die nicht zu jung, also alles, was wir derzeit bei Frau Baerbock erleben, also das kommt, glaube ich, das erleben sehr, sehr viele Frauen in ihrer Karriere. Und da muss man zum einen eine gewisse Gelassenheit haben, aber zum anderen natürlich manchmal auch wirklich deutlich machen, ich bin das hier und ich kann das auch. Ne? Und das habe ich auch erlebt. Ich habe es nicht so krass wahrgenommen. Wahrscheinlich, weil ich auch immer ziemlich Alleinstellungsmerkmale in meinen Positionen hatte. Ne? Dann war ich nicht so ich und 5 andere Männer, sondern ich war in einer Position und dann war klar, Frau Männer hat das Ding gewuppt und deswegen kann sie das auch. Das ist vielleicht auch ein guter Rat, dass man sich sowas sucht, ja, dass man auch sagt, ich suche mir Projekte oder Positionen, wo ganz klar ist, ich habe das im Griff und nicht, da ist ein Mann, der mir da hilft oder sowas.
Naja, hoffnungsfroh ist das ja trotzdem ein Bereich, wo irgendwann mehr Frauen mal sind.
Ja, ja.
Ne? Also das wird ja auch passieren, aber ganz kurz, Kim, Gelassenheit versus Aggressivität. Ne? Du hast gerade gesagt, dass es insbesondere bei jungen Frauen so rüberkommt, ich muss jetzt besonders aggressiv auftreten. Da erinnere ich mich an ein Interview, was wir geführt haben mit Lore Maria Peschel-Gutzeit, die nun die Teilzeit ermöglicht hat, auch für Juristinnen bzw. Beamtinnen. Und die hat mal gesagt, man muss bereit sein, die Kampfhandschuhe anzuziehen, wenn man einen Platz da oben will. Und trotzdem hatte sie eine Ruhe und eine Freundlichkeit. Und sie sagte, man muss immer freundlich, aber klar sein. Also da musste ich gerade dran denken.
Aber das passt, ja. Also das schließt sich ja nicht aus. Das eine ist tatsächlich für Sachen kämpfen. und auch nachhaltig sein, ja, also und dann nochmal nachfragen und sagen, nee, also sorry, war jetzt wirklich so gemeint und ich will diesen Job oder ich habe das so und so gesagt und das andere ist aber, und da sind wir einfach auch so sozialisiert, aggressive Frauen kriegen sofort einen mit, ja, also ich erinnere an Frau Nahles, ja, wo Frauen wie Männer sagen, ey, wenn die dann so anfängt laut zu werden und die Stimme überschlägt, das mag man nicht, das ist total unfair, ja, es ist total unfair, aber es ist so und das heißt, sobald man laut wird, kieksig wird, also Frau laut wird, kieksig wird, wird das negativ genommen und deswegen braucht man die Ruhe. Was aber nicht ausschließt, genau, dass man die Kampfhandschuhe anhat und den Kampf auch führt. Mhm. Aber eben nicht hektisch, sondern in Ruhe.
Ja.
Kontrolliert.
Ich glaube, wichtig ist auch bei der Doppelspitze immer klare Aufgabenverteilung, ne, und Kernkompetenzen, dass man sich nicht in die Quere kommt, Kompetenzen überschreitet und dann darunter leidet, dass der andere, nämlich dann in diesem Fall der männliche Part, ernster genommen wird als man selbst. Aber ich finde das Modell der Doppelspitze eigentlich sehr, sehr schön.
Ist es, ja, ist es. Und also das, ich denke, zum einen, und das ist das Erste, was man machen muss, ist wirklich zu sagen, wann erreichen wir beide unser Ziel? Ja, was ist unser gemeinsames Ziel? Wofür treten wir beide ein? Aber dann, genau wie du richtig sagst, Kim, dann zu sagen, und was ist jetzt mein Bereich und was ist dein Bereich und wie ergänzen wir uns da? Was kann ich besonders gut, was kannst du besonders gut? Wie spielen wir unsere Stärken aus? Ja? Und dann zu sagen, dann sind wir eben mehr als die Summe der Einzelnen. Nicht? Weil dann sind wir als Team richtig klasse. Und das wäre genau das Wichtige, dass man sich da vorher wirklich zusammensetzt und genau überlegt und sagt, hier, das wollen wir doch gemeinsam und dadurch können wir beide gewinnen.
In einem Vorstand ist es ja auch ein bisschen so, nur dass man da ein Team ist und dann im Idealfall auch genau, ich meine, jeder hat so seinen Bereich oder ihren Bereich, dass man dann gemeinsam etwas auf die Beine stellt. Ne? Was sind da deine Erfahrungen gewesen? Ne? Habt ihr euch gefetzt oder war das harmonisch, wenn du aus dem Nähkästchen plaudern kannst? Weil es geht um viel, es geht um einen riesen Konzern. Ne? Und wie kommt man zu einem Konsens?
Also es ist super wichtig, dass man ein gutes Team ist. Ja? Und es gibt Vorstandskonstellationen, wo sich einzelne Ressorts bekämpfen. Und das ist natürlich fatal für alle. So, innerhalb einer Vorstandssitzung fliegen auch mal die Fetzen. Das geht gar nicht anders. Jetzt zum Beispiel, ich war ja Finanzvorständin und ich habe natürlich dann auch regelmäßig gesagt, das können wir uns nicht leisten, das machen wir jetzt nicht. Nee, wir kaufen jetzt nicht 18 A380 oder sowas. und im Zweifelsfall Kollegen, die dann gesagt haben, ja, aber das ist ganz, ganz wichtig strategisch und also ähnlich wie mit der Schuldenbremse jetzt derzeit, ja, dass sie sagen, okay, aber dafür holen wir mehr rein im Nachhinein. Und darüber muss man sich dann auseinandersetzen. Und das läuft nicht immer ganz, ganz lieb ab. Was wirklich wichtig ist, ist dann aber, wenn man eine Entscheidung getroffen hat als Team, dass dann alle rausgehen und sagen, das war die richtige Entscheidung. Ja, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, wenn dann eine oder einer rausgeht und sagt, naja, wir haben zwar so entschieden, aber ehrlich gesagt, ich finde es ja nicht so toll. Ja. Also das auch da wieder das Beispiel, so hat die CDU, CSU den Wahlkampf verloren. Nicht? Also wenn man sich dann gegenseitig vorführt und selber im eigenen Team den anderen anzweifelt, dann bringt das keinem was. Und von daher, und eins auch ein wichtiges Thema, habe ich neulich auch mit einer Mentee besprochen. Es ist auch klar, dass man nicht immer Freunde sein muss. Ja? Also, und es kann sogar sein, dass man einen Kollegen unsympathisch findet. Solange man sachlich bleibt und an der Sache arbeitet, muss man das akzeptieren, weil man kann nicht immer den Glücksfall haben, dass man sich ganz lieb hat. Und gerade, was ich ja auch propagiere, wenn man sagt, ich brauche diverse Teams. Divers heißt eben auch, da sind auch Menschen dabei, die vielleicht ganz anders ticken als ich und die ich vielleicht ziemlich nervig finde. Aber genau die bringen vielleicht die richtigen Triggerpoints mal, ne? Und Impulse.
Du musst ja heterogen sein, ne? Wenn du auch Risikominimierung haben willst.
Ja. Und das muss man dann aushalten. Da hilft auch häufig ein Coach. Mhm. Also, dass man wirklich auch sagt, ein Teamcoach, wir haben auch regelmäßig mal, wir gehen auch regelmäßig mal irgendwo hin, wo nur wir sind mit dem Coach und dann vielleicht auch mal aussprechen, was nervt mich besonders an wem, um dann zu sagen, wie gehen wir damit um, nicht? Also möglichst transparent. Also das ist so muss eigentlich das Team funktionieren und ich denke mal, so haben wir eigentlich auch immer ziemlich gut funktioniert. Mhm. Da wird auch viel kolportiert. Das ist ja jetzt auch wieder der Witz, ja. Also ich meine, es war ja immer, als ich bei Lufthansa weg bin, war ja immer, also Herr Spohr und Frau Menne können nicht miteinander und Herr Spohr denkt, Frau Menne will seinen Job und dann gab es Pressemitteilungen. Also wenn Herr Spohr hinter mir durch die Tür ging, ob ich dann die Stärkere war, Herr Spohr ist ein schrecklich höflicher Mensch, ja, von seiner Mutter gut erzogen, worauf er Wert legt, ja, und das ist halt Anstand, ja, also, aber sowas wird interpretiert. Und auch das sehen wir ja in vielen Ebenen, dass da wirklich versucht wird, durch die Presse Menschen aufeinander zu hetzen. Und da muss man dann wirklich auch dagegen arbeiten, weil da darf man auch nicht alles glauben, was irgendwo in irgendwelchen Zeitungen steht.
Das macht natürlich auch Spaß für da draußen zu lesen oder auch zu schreiben, so ein bisschen so Serienstoff oder Telenovelas und das ist, glaube ich, auch trifft auf sehr viele Bereiche zu auch. Du hattest die Politik angesprochen. Ja. Stichwort Politik. Im Moment, es ist viel getan, auch in der Bundesregierung. Wir haben da jetzt echt viele Frauen sitzen. Wenn man aufs Parlament guckt, ist das jetzt weniger so. Ne? Ich weiß nicht, irgendwie 35% oder so Abgeordnete. Wenn du jetzt, und wir sind im Podcast Starke Frauen, einen Wunsch hättest auch an die Politik, natürlich muss die Wirtschaft auch diese Quote jetzt erfüllen, aber wenn du einen Wunsch hättest an die Politik, welcher wäre das im Sinne der Gleichberechtigung?
Ja, Parität gesetzlich, nicht? Das geht über das Thema Ehegattensplitting, Elternzeit 50-50. Mhm. Jeder arbeitet für die eigene Rente und Betreuung. Ja, also es sind jetzt 4 Wünsche auf einmal, aber ich subsumiere sie jetzt einfach mal unter dem Thema Parität.
Ja, nicht? Super.
Mhm. Also das und das ist für mich eigentlich gar keine Frage, weil dann haben wir auch die Voraussetzungen. Ne? Mhm. Und momentan sind viele gesetzliche Voraussetzungen so, dass die alte partnerschaftliche Modelle unterstützen.
Mhm. Und Stichwort Bildung. Ne? Also ich glaube, es fängt schon auch viel an. Ich habe jetzt gehört von einem Kollegen, der einen Sohn hat, dass dieser Sohn den Eindruck hat, dass Mädchen da bevorzugt werden. Also es ist natürlich jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber dass da auch den Mädchen das Gefühl gegeben wird, du kannst das auch. Und also dass da verstärkt auch von der Lehrerschaft drauf, dass das unterstützt wird. Das ist natürlich einerseits sehr schön, wenn man andererseits dann die Jungs nicht auch dann vergisst. Ne? Aber ich glaube, in der Bildung und da steckt auch noch viel Potenzial, was Medienförderung angeht. Das ist jetzt
persönliche. Vor allen Dingen, also ich glaube, es war schon häufig so, dass das Mädchen eigentlich ja in der Schule durchaus honoriert werden. Ja? Mhm. Und wofür werden sie honoriert? Für gutes Benehmen und fleißig sein. Mhm. Ja? Und das ist das, was man dann über Frauen auch in Vorstandspositionen häufig liest. Nicht? Also wenn man, also was bei mir dann häufig kam, ist, Frau Menne ist loyal und fleißig. Ja. Also das ist definitiv zweite Reihe. Ja? Mhm. Also es ist maximal Staatssekretär, aber ganz sicher nicht Kanzlerin. Ja? Mhm. Und Fakt ist, dass Mädchen so sozialisiert werden von Anfang an, dass Mädchen mehr Kommunikationsspiele und Rollenspiele spielen. Mhm. Kaufmannsladen, Schule, Puppentiere, irgendwas, ja, miteinander kommunizierend Rollen spielen und Jungs immer noch viel mehr wer gewinnt Spiele spielen. Mhm. Ja, wer ist Erster, wer ist Stärkster, was weiß ich, wer ist der Beste im Computerspielen oder so, ja, wer schießt die meisten ab. Und das in der Schule ist es gut für Mädchen. Die Mädchen haben auch inzwischen wesentlich bessere Abi-Noten und auch Hochschulabsolventinnen gibt es mindestens, also paritätisch und mit besseren Noten meistens die Frauen. Aber irgendwann, wenn man Vorstand werden will, geht es darum, Ellbogen zu zeigen oder wie wir eben gesagt haben, die Handschuhe anzuziehen. Und die Sozialisierung haben Frauen häufig nicht mitbekommen, nicht? Ja. Und eigentlich müssten wir es schaffen, dass den Jungs mitgegeben wird, es ist auch völlig in Ordnung, wenn du eher kooperativ bist, ja, und sich auch Männer nicht schämen müssen, wenn sie sagen, ich will nicht die Karriere machen, ja, ich bin eher der kooperative Typ. Aber Frauen eben auch raufen dürfen. Nicht? Also und das ist ganz schwierig. Und ich habe sowas mal neulich in irgendeiner größeren Panelsitzung gesagt und da hat sich eine Frau gemeldet und hat gesagt, bitte sagen Sie mir, was ich tun soll. Meine Tochter geht im Kindergarten und die will nun mal rosa, weil alle rosa wollen.
Ja? Auseinandersetzen.
Ne? Also das ist ganz, ne? Es ist gar nicht so einfach, nicht? Weil man, wenn alle Freundinnen rosa Einhörner mit irgendwelchen Locken haben, dann kann man nicht sagen, nee, du kriegst das nicht, weil ich unbedingt dich gleichberechtigt erziehen will. Ja, also das ist eine ganz schwierige Situation und deswegen sehr früh bei der Bildung anfangen und schon in den Institutionen anfangen, in den Kindergärten schon anfangen, aber versuchen auch da wegzukommen von Rollenbildern. Es gibt immer noch Lieder, die gesungen werden, wo die Jungs das tun und die Mädchen das tun.
Absolut. Es gibt ja auch immer noch, wir haben letztens uns über Pink Stinks unterhalten und er hat wieder aufgezeigt, dass es Tee gibt für Mädchen und Tee für Jungs.
Ja.
Tee.
Ja.
Hallo?
Ja, aber das ist natürlich, das ist der Markt, ne?
Ja, total. Aber eigentlich müsste man noch in den CV reinschreiben, ich habe früher Kaufmannsladen gespielt, ich kann zahlen und ich kann kommunizieren, ich bin prädestiniert für einen CFO.
Ja. Oder? Könnte gut funktionieren, ja.
Aber auch was die Kita-Plätze angeht. Ne? Ich hatte gestern auch eine Freundin bei mir, die sagte, ja, ich werde in Teilzeit zurückgehen, weil Vollzeit, dann müssen wir den Kita-Platz mitbezahlen.
Ja.
Du kriegst,
ja.
Und das ist vom System. Das einzige Bundesland ist MacPom, die uneingeschränkten Kita-Platz zur Verfügung stellen, ja. Egal mit wie vielen Stunden du zurückkommst.
Ja.
Also
ja, das ist genau das Problem. Momentan wird eigentlich das etablierte Rollenmodell weiter unterstützt.
Ja.
Und es wird wirklich schwer gemacht, da rauszukommen. Und das Verrückte ist, also es ist immer noch so, dass in den neuen Bundesländern mehr Frauen Vollzeit arbeiten als in den alten. Also da ist die Prägung Westdeutschland noch stärker als frühere DDR. Aber DDR nicht mehr so wie früher, nicht? Wo es selbstverständlich war, dass die Frauen auch alles Mögliche gemacht haben. Also Ingenieur und Traktor, da haben wir echt was verloren.
Ja, wobei, also die DDR-Frauen, pauschal kann man es nie eigentlich sagen, aber es gibt Analysen, dass eine DDR-Frau im Schnitt 90 Stunden Arbeit hatte, ja, weil sie musste ja noch ein Ehrenamt bekleiden, sie musste sich in einer Organisation engagieren, Haushalt, Kinder, Vollzeitjob, also da will ich jetzt auch nicht so unbedingt tauschen.
Ja, sie hat das andere noch nebenher gemacht, ja.
Und wenn man es schafft, irgendwie mehr Richtung Parität zu drehen und auch die Männer sensibilisiert und sagt, hey, es ist auch cool, Zeit mit deinem Kind zu verbringen, weil ich bin auch ein Kind. Ich habe meinen Vater, das war immer so ein Fremder, der plötzlich irgendwie am Sonntag da war, mit dem man Spaziergänge machte. So, ne? Wer war der Dude? Schade eigentlich, weil ich hätte im Nachhinein betrachtet, hätte ich gerne eine bessere Bindung zu meinem Vater gehabt.
Ja, auch da hatte ich Glück. Also, weil wie gesagt, mein Vater war Industriemeister, da hat sehr früh angefangen zu arbeiten und ich war auf der Ganztagsschule, hat mich von der Schule abgeholt und hat mir dann von schwarzen Löchern und von was weiß ich was erzählt, ist mit mir in die Bücherei. Also auch da ein Rollenvorbild eigentlich, nicht? Also da hatte ich wirklich Glück im Familienbild. Aber es stimmt natürlich, das ist das Problem. Frauen, die Vollzeit arbeiten, arbeiten trotzdem noch mehr zu Hause als die Männer, nicht? Das ist auch immer noch nicht geregelt, dass man da wirklich auch eine vernünftige Parität hat.
Zumal in Corona-Zeiten, ne? Da bleibt dann auch wieder viel, viel bei den Frauen hängen.
Es ist schlimmer
Mit
geworden.
Blick auf die Uhr. Wir kommen so langsam leider zum Ende. Ich merke schon, ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen, aber wir wollen dich natürlich auch nicht weiter behelligen. Vielleicht nochmal so ein persönlicher Ausblick oder ne, nachdem wir auf deinen Lebenslauf so geschaut haben und den vielen Sachen, die du jetzt machst. Was hast du noch für Träume und Wünsche für die Zukunft? Gibt es etwas, was du mit uns und unseren HörerInnen teilen kannst?
Ja, ich finde es schon spannend. Ich bin ja erst im letzten Jahr Präsidentin der American Chamber of Commerce geworden. Mhm. Das ist ein Ehrenamt und es ist ein recht politisches Amt. Da vertrete ich also deutsche und amerikanische Unternehmen in dem Sinne, was brauchen wir eigentlich, um die Wirtschaftsbeziehungen und die Beziehungen insgesamt zu verbessern. Und da finde ich momentan ganz interessant wirklich den politischen Einblick. Also es gibt dann auch durchaus Gespräche mit Ministerien und auch natürlich mit der Botschaft und amerikanischen Gesprächspartnern. Das finde ich hochspannend. Ja, ansonsten denke ich, ich habe mal irgendwann mal gesagt, ich möchte weise alte Frau werden und habe irgendwann so über einen Jahreswechsel auch mal überlegt, ob ich alles aufgebe, mir einen Hund anschaffe und nur noch male und Kinderbücher mache. Aber ich glaube, das mache ich erst frühestens in 4 Jahren.
Aber das sind doch auch schöne Aussichten. Ich muss gerade an Angela Merkel denken, die gesagt hat, so, was machen Sie denn jetzt danach?
Genau.
Och, ich lese und dann schlafe ich vielleicht ein und dann wache ich wieder auf und so. Aber ich glaube, für euch beide gilt, ihr habt sehr, sehr viel gearbeitet, aber sie ist ja nun auch schon im Pensionärsalter, da hast du noch ein bisschen Zeit.
Deswegen, das meinte ich. Also so mindestens bis dahin warte ich noch.
Ja. Genau. Jetzt nochmal ein Shoutout zu deinem Podcast. Die Boss macht es weiblich, ne, mit dem Stern in der Kooperation. Was erwartet unsere ZuhörerInnen, wenn sie bei dir reinhören?
Also die gute Nachricht ist, die dritte Staffel ist jetzt zu Ende oder kommt zum Ende. Wir planen jetzt eine Fazitfolge, wo wir einfach nochmal zurückblicken und sagen, was war gut, was war schlecht. Aber wir planen eine vierte Staffel, weil wir also wirklich sehr treue ZuhörerInnen, jetzt gender ich mal richtig, haben. Und wir haben jetzt auch schon mal eine Longlist besprochen. Wir wollen vielleicht auch ein bisschen internationaler werden. Also vielleicht die Chefin von Scotland Yard oder die Bürgermeisterin von Barcelona, die ganz, ganz viel beim Thema Stadtentwicklung macht. Und also da werde ich auf jeden Fall wieder tolle Frauen interviewen, was für mich eine super Sache ist, weil ich bin immer so neugierig auf die Damen. Mhm. Und die haben immer so viel zu erzählen. Und was wichtig ist, keine, auch nicht Frau von der Leyen, hatte nicht mal Phasen, wo sie gezweifelt hat. Ja? Mhm. Und das ist, denke ich, wichtig auch für eure Zuhörerinnen, wenn man mal denkt, oh Gott, ich bin die Einzige, die so doof ist oder das passiert keiner anderen, das ist Blödsinn. Mhm. Also auch Karrieren, die total toll aussehen, hatten zwischendrin Phasen, wo es schlecht ging, mhm, und die haben es überwunden. Und davon erzählen meine Gesprächspartnerinnen. Und ich denke, das ist wirklich wichtig, weil damit sieht man, jede kann es schaffen und man darf sich da nicht abhalten lassen. Und mit diesen Vorbildern kommen wir da gut voran.
Mhm. Jeder Held, jede Heldin hat diese Reise und sie und er scheitert und steht wieder auf. Ne? Das macht ja genau einen guten Helden, eine gute Heldin aus.
So ist es, ja.
Und,
genau.
Und ich finde, dass deine Gesprächspartnerinnen alle so nahbar sind, mhm, plötzlich. Mhm. Du ja auch, ne? Also das finde ich so großartig. Man sieht immer so, oh, da oben thront sie und plötzlich hört man euch bei dem Gespräch zu und denkt so, oh, wie schön. Es sind auch eigentlich ja nur Menschen, gute Vorbilder, ne?
Ja.
Das finde ich, also hört da auf jeden Fall rein.
Das ist das Schöne an einem Podcast.
Danke für die Werbung.
Ja, genau. Das macht auch das Medium Podcast aus, finde ich. Ne, man hat die Frauen und die Menschen auf dem Ohr und das ist wirklich schon irgendwie näher dran oder meistens auf dem Ohr. Viele hören es.
Man hat eben auch die Zeit, nicht? Und gleichzeitig auch eine Vertrautheit, die natürlich in einem Interview nicht da ist, weil da häufig kommt, oh, wollen mir jetzt die Medien da irgendeine Schlagzeile untermischen, die dann irgendwie der Bringer ist für Auflagen. Und sowas habt ihr nicht nötig und habe ich nicht nötig. Und deswegen gibt es da mehr Vertrauen bei den Gesprächspartnerinnen.
Ja, das ist toll und viel wert, weil im Sinne der Einblicke und so, ne?
Ja.
Liebe Simone Menne, danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Du hast sicherlich auch einen so vollen Terminkalender. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat und ja, können nur uns mit dir freuen auf Staffel 4 und auf vieles mehr, was wir von dir hören. Wer in Kiel ist, kann natürlich gerne mal in deine Galerie vorbeigehen. Wir sind ja beide aus dem Norden, also ich komme ja sogar aus Schleswig-Holstein. Genau. Und vielleicht, wenn ich mal da bin und in Kiel, dann komme ich auf jeden Fall gerne mal vorbei. Insofern.
Ich bitte drum. Und ich wünsche euch auch ganz, ganz viel Erfolg. Also ihr macht es super. Also ganz viel Erfolg auch für euren Podcast weiterhin. Starke Frauen brauchen wir und ihr zeigt sie. Das ist super.
Dankeschön.
Das machen wir. Ja. Wir freuen uns. Ja, bleibt gesund da draußen. Lasst euch nicht unterkriegen. Und genau, wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.